Hey KI, benutzen Archäologinnen und Archäologen für ihre Arbeit eigentlich auch künstliche Intelligenz?
Ja, und zwar immer öfter. KI entdeckt verborgene Strukturen und mögliche Fundorte. Aus Fotos werden Modelle erstellt, fehlende Teile virtuell ergänzt. Keramikscheiben und andere Objekte werden automatisch erkannt und klassifiziert. KI hilft beim Lesbarmachen, Entziffern und manchmal Übersetzen von alten Texten. Große Funddaten werden ausgewertet, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen.
Kurzer Hinweis, die Antwort und auch die Stimme eben, das war beides eine KI. Und ab jetzt hört ihr nur noch echte Menschen und was die auf die Frage zu KI in der Archäologie zu sagen haben. So viel kann ich schon mal verraten an dieser Stelle. Ganz so reibungslos, wie es scheint, klappt das noch nicht mit der Technologie.
Hey KI, was geht?
Herzlich willkommen bei Folge 5 von diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ines und für diese Folge habe ich mit gleich zwei Fachleuten gesprochen. Die beiden habe ich Mitte Februar 26 in einem zugeschneiten Büro getroffen. Und damit ihr die beiden, wenn ihr sie gleich hört, auch wirklich gut voneinander unterscheiden könnt, stelle ich sie euch jetzt erstmal vor. Und los geht's mit Kevin Klein. Er ist Softwareentwickler und außerdem studiert er aktuell im Master Archäologie. Sein Schwerpunkt ist dabei die Steinzeit und im Nebenfach geht es bei ihm um die vorderasiatische Archäologie. Und so klingt er.
In der Archäologie ist es so, dass gewisse Perioden, insbesondere wenn es zum Beispiel um Keramik geht, haben eine gigantische Variation von Gefäßen und teilweise bei geringen Trainingsdatenmengen haben wir das Problem dann, dass diese Netzwerke, diese KI-Modelle, dann nicht die Variationen erfassen können.
Und stopp! Darauf kommen wir später nochmal im Detail. Jetzt möchte ich euch noch Professor Dr. Ralf Lemmel vorstellen. Der ist schon recht lange Professor für Informatik an der Universität Koblenz. Sein Spezialgebiet sind die Softwaresprachen. Und bevor Ralf Lemmel in Koblenz war, hat er an ganz vielen anderen Einrichtungen geforscht und gelehrt, zum Beispiel in Amsterdam. Er war aber auch bei Microsoft und Meta und da hatte er ganz viel mit KI zu tun. Und das hier ist seine Stimme.
Ich glaube, man kann das nicht für ganze Aufgaben komplett sagen, dass die KI da ungeeignet ist, sondern es gibt einfach bestimmte Probleme in der Anwendung der KI, also etwa, dass sie eben nicht leicht in der Lage ist, das kulturell und chronologisch und in anderen Dimensionen zu interpretieren. Und deswegen bedarf es dann natürlich der kritischen Auseinandersetzung der Interpretation, um korrekte Ergebnisse zu erzielen.
Ein ganz wichtiger Punkt, aber auch darum geht es nachher noch etwas genauer. KI wird teilweise in der Archäologie aktuell eingesetzt, teilweise heißt, das geht nur für ganz bestimmte Aufgaben. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich zum Beispiel eine römische Siedlung ausgraben möchte oder ich weiß nicht, ob ich Unterwasserarchäologin bin zum Beispiel. Es ist ein Unterschied, ob es um Skulpturen geht, Gebäude, Gemälde, Inschriften, Münzen und, und. Archäologie ist ja super vielfältig. Und wo die Technologie, also KI, schon recht nützlich sein kann, meint Kevin Klein, ist, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Gelände zu erkunden. Für diese Erkundungen, für diese sogenannten Surveys, gibt es verschiedene Methoden und genau damit steigen wir jetzt in das Interview ein.
Das heißt, im Prinzip versucht man große Landstriche abzudecken und versucht mit oberflächlich nicht invasiven Methoden Fundstellen zu entdecken. Das kann man machen, indem man über Felder geht und einfach Keramik aufsammelt. Das kann man aber auch über Luftbilder machen oder über LiDAR-Bilder. Das ist so ähnlich wie Luftbild, nur dass man die Vegetation darauf nicht im Weg hat. Und insbesondere da wird KI schon seit vielen Jahren verwendet. Ich denke, insbesondere fällt da auf, dass KI von anderen wissenschaftlichen Bereichen, in dem Fall aus der Fernerkundung, wenn die Use Cases in der Archäologie sehr ähnlich sind zu einem anderen Bereich, der das schon lange benutzt, ist die Adoption sehr schmerzfrei gewesen und relativ effektiv. Viele andere Bereiche, wo das versucht wird zu benutzen, dann sind das Publikationen, wo Leute was Neues versuchen. In der praktischen Forschung angekommen, würde ich sagen, ist das meiste davon noch nicht, außer halt die Surveys, das ist auf jeden Fall stark verbreitet schon.
Surveys, das heißt, man guckt sich an, hey, könnte da hinten irgendwie was Interessantes zu finden sein, könnte da mal zum Beispiel ein Gebäude gestanden haben, das mich interessiert.
Das kann so funktionieren, allerdings würde man dafür eine KI nicht benutzen. KI würde man eher benutzen, zum Beispiel haben wir eine Zusammenarbeiten bei manchen Projekten, die zum Beispiel versucht, in der Mongolei Hügelgräber zu entdecken. Und die Mongolei, die ist halt sehr groß und die abzulaufen ist in dem Fall eher schwierig. Und es gibt Satellitenbilder jede Menge. Und in dem Fall würde sich die Forschungsfrage für den Survey eher stellen, okay, wo sind Hügelgräber in der Mongolei? Und zwar überall. Und dann würde man zum Beispiel KI benutzen, um das darauf zu trainieren, Hügelgräber zu erkennen. Und dann könnte man relativ automatisch gigantische Landstriche abdecken. In Zentraleuropa ist die Forschungsfrage eher oft ein bisschen anders, da man hier nicht diese riesigen, unbewohnten Landstriche hat wie in der Mongolei. Das heißt, hier hat man deutlich bessere menschliche Kontakte zu der Umgebung. Das heißt, Menschen kennen sich besser aus in der Umgebung. Dadurch wurden viele Fundstellen hier auch schon vor Hunderten von Jahren oft entdeckt. Allerdings wird das auch hier benutzt, auch teilweise mit geophysikalischen Methoden. Zum Beispiel gibt es dieses Ground Penetrating Radar. Das sieht aus wie ein Rasenmäher, damit kann man über den Boden fahren und das sendet dann Radarwellen in den Boden und man kann unterirdische Strukturen erkennen. Und da wird teilweise auch KI benutzt, um diese automatisch zu analysieren.
Wenn ich die KI jetzt auf Hügelgräber trainiert habe, dann weiß dieses Programm, aha, nach den und den Mustern muss ich suchen. Und entsprechend wird dann auch zum Beispiel eine Luftbildaufnahme analysiert, oder? Dass einfach nur nach diesen Mustern geguckt wird oder macht KI dann noch irgendwas anderes?
Naja, es geht auch oft um Klassifikation, ne? Also entweder man sucht nach einem ganz bestimmten Typ von Objekt, also jetzt eine bestimmte Grabform, oder man hat eben diverse Dinge, die zur Debatte stehen, zum Beispiel verschiedene Grabzutaten, ja? Und dann möchte man erkennen, welche Grabzutaten kommen denn davor oder was ist diese konkrete Grabzutat? Ist es jetzt, was weiß ich, ist es ein Knochen? Ist es ein Schädel? Ist es Keramiken, die auch im Grab sind? Also überhaupt Dinge zu finden durch Muster und auch Dinge zu klassifizieren, das ist eben ganz wichtig.
Gibt es denn aus eurer Perspektive Archäologieaufgaben, wo ihr sagt, da ist generell KI komplett ungeeignet? Und warum ist das so?
Ich glaube, man kann das nicht für ganze Aufgaben komplett sagen, dass die KI da ungeeignet ist, sondern es gibt einfach bestimmte Probleme in der Anwendung der KI. Also etwa, dass sie eben nicht leicht in der Lage ist, das kulturell und chronologisch und in anderen Dimensionen zu interpretieren, sondern dass es eben aufgrund der Trainingsdaten bestimmte Dinge gelernt hat, auch vielleicht einen bestimmten Bias erworben hat, also praktisch, sag mal, koloniale Vorzüge hat oder europäische Vorzüge hat. Und wenn man es jetzt außerhalb dieser kulturellen oder geografischen Kontext, wenn man es da anwendet, dann wird es natürlich im Prinzip eventuell nicht richtig schlussfolgern. Und deswegen bedarf es dann natürlich der kritischen Auseinandersetzung, der Interpretation, um korrekte Ergebnisse zu erzielen.
Ich glaube aber, ein anderes Problem könnte doch auch einfach sein, dass man zu wenig Daten hat. Oder damit eine KI gute Vorhersagen macht, muss sie ja sehr, sehr viele Beispiele kennen, um daraus zu lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn jetzt, wenn ich von mir aus 3000 Scherben habe, würde das reichen für eine KI? Müsste ich da noch sehr viel mehr dazu geben? Ist das auch so ein Ding?
Die Zahl allein macht es ja nicht aus, ne? Das ist eigentlich eher das Problem, dass man da zu viele Dimensionen, zu viele Parameter hat, wie dieser Artefakttyp vielleicht in Teilgruppen zerfällt. Und dadurch ergeben sich dann im Prinzip die schlechten Vorhersagemöglichkeiten. Also man muss das auf der Zeitachse einordnen, man muss das eben geografisch einordnen, kulturell einordnen und da hat man dann vielleicht für die einzelne Vorhersage, also von einem neuen Teil an einem bestimmten Ort, aus einer bestimmten Kultur und so weiter, hat man dann vielleicht tatsächlich nicht genug Daten, um sicher vorherzusagen. Hinzu kommt ja auch noch, dass viele Daten sozusagen unter nationalen Gesetzgebungen oder anderen Restriktionen, Copyright oder ähnliches liegen. Das heißt, es ist nicht einfach, Daten zusammenzuführen.
Und Daten sind in der Archäologie oft auch nicht digital. Also der Großteil der archäologischen Forschung existiert auf Papier. Und also es geht natürlich nicht nur um die Datenmenge, sondern auch um die Datenqualität in gewisser Hinsicht, wobei auch die Menge je nachdem ein Problem sein kann. In der Archäologie ist es so, dass gewisse Perioden, insbesondere wenn es zum Beispiel um Keramik geht, haben eine gigantische Variation von Gefäßen und teilweise bei geringen Trainingsdatenmengen haben wir das Problem dann, dass diese Netzwerke, diese KI-Modelle, dann nicht die Variationen erfassen können, weil die einfach unglaublich groß sind. Und was auf jeden Fall dabei mir mal stark geholfen hat bei der Entwicklung von solchen Systemen, ist halt, wenn man Transfer Learning benutzt, das heißt, man benutzt ein Modell, was existiert und was trainiert wurde auf einen Beispieldatensatz. Und dieser Beispieldatensatz, der ist sehr, sehr, sehr groß. Das sind oft Millionen von Objekten. Also diese KI-Modelle nimmt man dann und bringt dem quasi was Neues bei. Und das, sag ich mal, das Transfer Learning. Und das sorgt dann dafür, dass das Modell oft nicht ganz so anfällig ist, sehr spezifisch auf die Trainingsdaten zu reagieren. Das heißt, wenn man dann dem Modell Dinge zeigt, die leicht abweichen, ist das oft deutlich robuster, als wenn man das Modell quasi nur auf die Trainingsdaten trainiert hätte.
Robuster, kurz nachgehakt, heißt in dem Fall, das, was ich dem Modell zeige, weicht leicht von den Trainingsdaten ab, aber das Modell erkennt trotzdem, aha, da gibt es einen Zusammenhang und sagt nicht, nee, das ist ja was komplett anderes. Meinst du das?
Genau, idealerweise sollte das immer so sein bei KI-Modellen, dass die immer so funktionieren, aber Transfer Learning, zumindest auf geringen archäologischen Datensätzen, die ein bisschen schwierig sind, verstärkt den Effekt in unserer Erfahrung.
Was ich spannend fand, ich habe, bevor wir uns getroffen haben, natürlich ganz viel über das Thema KI und Archäologie gelesen und so ein paar Beispiele mir angeschaut. Und in einem Interview hat der Interviewgast gesagt, naja, ein Nachteil von KI in der Archäologie ist, dass traditionelle Archäologiemethoden verloren gehen oder ersetzt werden. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das ein Nachteil? Wie seht ihr das? Ist das ein Nachteil?
Kommt natürlich darauf an, was er damit meint, welche Methoden er da wirklich meint oder ob er vielleicht auch Teile von Methoden nur meint. Also es ist ja ganz sicher ein Vorteil, wenn ich jetzt nicht hingehen muss und buddeln muss, stattdessen das eben lieber mit Drohnen oder sonst etwas oder Satellitenbildern abtasten kann. Das ist ja ein Vorteil in dem Fall, dass da die klassische Methode vielleicht gelegentlich ersetzt wird. Die Gefahr ist natürlich, dass die Methoden, die KI-basierten Methoden, dann unter Umständen zu stark vereinfacht ausgeführt werden. Also dass dann sozusagen die Befassung mit dem Objekt oder mit der Lokation, dass die dann schwächer ausfällt, dass dann weniger Kontextwissen einbezogen wird und dass man eventuell eine gewisse Blindheit erlangt, wie dann die KI-Ergebnisse einfach vielleicht akzeptiert werden, ohne dass die kritisch hinterfragt, durchdacht oder auch im Diskurs mit Kollegen untersucht werden. Das wäre sozusagen eine verkürzte, schlechte, nicht reflektierende Methodik. Das muss aber nicht so sein.
Ich persönlich finde, man muss einfach darüber nachdenken, dass KI ein Werkzeug ist und das kann Probleme lösen. Und man muss sich einfach fragen, ob man das Problem hat, was das lösen kann in seinem Forschungsbereich. Und ich würde argumentieren, dass es gewisse Forschungsbereiche gibt, vor allem die sehr kunstgeschichtlichen, wo unter Umständen das Problem nicht so ausgeprägt ist, dass das wirklich man das wirklich so lösen will aktuell. Hingegen, es gibt viele Dinge, die wir zum Beispiel in der Vor- und Frühgeschichte machen, die sehr quantitativ sind, wo wir zum Beispiel dann durch Kataloge blättern und dann Liste von Gräbern in so einer Excel-Tabelle erstellen, wie groß die sind, wie die ausgerichtet sind oder vielleicht die Personen da drin liegen. Und ich glaube, es gibt keinen Archäologen, der das nicht gerne automatisiert hätte, weil es klingt ganz spannend, aber so nach 2 Wochen ist das weniger interessant für die meisten, die das machen. Und viele machen das im Rahmen ihrer Doktorarbeit über Jahre.
Gibt es denn auch Aufgaben, wo du sagen würdest, ich wünsche mir, dass das nie eine KI kann, weil das mache ich einfach viel zu gerne selbst?
Ich persönlich finde die persönliche Erfahrung mit so einer Fundstelle immer was ganz Besonderes, wenn man einmal vor Ort war. Natürlich muss man immer im Blick haben, die ist nicht wie die früher mal war. Aber ich finde, dass die persönliche Erfahrung eines Archäologen, einen Ort zu erfahren, auch zum Beispiel Höhlenmalereien, Höhlen, das spielt bei Interpretationen oft eine ganz große Rolle, dass Leute einfach diese Höhle von innen mal gesehen haben und dann einfach auch die subjektive Erfahrung eines Forschers, dass man die auch nicht unterschätzen darf, wie viel Unterschied das macht.
Lass uns mal zum nächsten Stichpunkt kommen auf meinem Zettel. Große Sprachmodelle, weil bevor wir uns zu diesem Interview getroffen haben, Kevin, da haben wir zwei ganz lange uns vorher unterhalten. Und wir haben auch gesprochen über, naja, was macht denn eigentlich jetzt Sinn in Sachen KI und Archäologie und was macht vielleicht weniger Sinn? Ein Beispiel war dabei ChatGPT. Du hast damals gemeint, ja, kannst du schon benutzen, aber warum? Warum dieses Aber?
Ich denke, dass man damit ganz viele Sachen machen kann, aber man findet ganz schnell raus, dass ChatGPT offensichtlich, was Trainingsdaten angeht, A, vermutlich einen Mangel und B, auch fragwürdige Input, wie Verschwörungstheorien zum Beispiel, über viele archäologische Fragen ziemlichen Unsinn produziert leider und Referenzen halt auch gerne erfindet. Also wenn man zum Beispiel einen Artikel schreibt, muss man ja Quellen angeben und diese Quellen bei ChatGPT zum Beispiel werden oft erfunden, die existieren oft gar nicht. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, wenn Leute was über Archäologie lernen wollen und dann zum Beispiel ChatGPT fragen und viel, was da rauskommt, stimmt einfach leider nicht. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für sogenannte Bildgenerierungsmodelle, also Image-to-Text, also ein Bild aus einer Textprompt generieren. Wenn man dem versucht, archäologische Bilder zu generieren, dann ist das auch wissenschaftlich wenig nützlich leider. Also viele Archäologen haben das versucht, weil das ja doch sehr hilfreich ist für Rekonstruktion und Ähnliches. Aber vermutlich aufgrund der Trainingsdaten ist das leider aktuell weitgehend ungeeignet, da viele archäologische Begriffe überhaupt nicht verstanden werden und auch viel, insbesondere das Training mit Kolonialgemälden, dann doch extrem stark rauskommt und sowas wie Neandertaler auch dann wie aussehen wie Affen oder dass auch Frauen extrem selten vorkommen und dass gewisse koloniale Stereotypen da sehr stark wiedergegeben werden, auf was definitiv die Wissenschaft eigentlich so nichts verloren hat.
Ralf, du wolltest noch was ergänzen gerade. Du hast so geatmet am Mikrofon.
Ja, also ich wollte das eigentlich nur noch annotieren, was Kevin gesagt hat. Man muss eben, wenn man KI, egal ob das jetzt in Archäologie ist oder anderswo, man muss eben eigentlich in der Lage sein, das Ergebnis zu validieren in irgendeiner Form. Also, dass man versucht, eine zweite Quelle oder eine dritte Quelle zu benutzen, um eben die Ergebnisse zu bestärken. Und dazu muss man typischerweise eben auch verstehen, wie das KI-Modell zustande gekommen ist. Also Beispiele dazu hatte Kevin ja genannt, dass da sich eben ganz naheliegend bestimmte Formen von Bias erklären lassen, also anhand der Trainingsmenge, wie ausgewählt die eben war. Und das muss man eben verstehen und untersuchen. Man kann natürlich immer auf Verbesserungen hoffen. Das ist ja außerhalb der Archäologie hat es da relativ große Fortschritte gegeben, was jetzt solche Large Language Models wie GPT, also unter ChatGPT, angeht. Aber trotzdem kommt man eben nicht umhin, wirklich immer zu validieren, dass für die konkrete Aufgabe das Modell überhaupt eben geeignet ist. Und hinzu kommt, ich muss es auch qualifiziert benutzen. Da gibt es ja auch diesen bekannten Begriff des Prompt Engineering, dass man also, wenn man jetzt gerade so generative KI benutzt, dass man da eben seine Frage auch geeignet mit Kontext und so weiter ausfüllen muss und in einer gewissen Form stellt. Auch dazu muss ich eine gewisse Fachkenntnis haben.
Genau, also ich kann nicht beliebig irgendwie fragen, dann kommt Quatsch bei raus im Zweifelsfall. Du hast die technische Seite gerade in den Blick genommen. Lass uns genau da weitermachen, weil ihr beide habt ja auch an einer Software, an einer KI-Software mitgearbeitet. Autark heißt die. Und was genau macht denn diese eigentlich?
Diese KI-Anwendung nimmt in der Regel archäologische Veröffentlichungen, also Kataloge, Bücher oder Artikel, und kann aus diesen Zeichnungen extrahieren. Also Archäologen zeichnen sehr viel, bis heute immer noch. Also wenn zum Beispiel Ausgrabungen Dinge gefunden werden, dann werden die gezeichnet. Also Steinwerkzeuge, die werden dann gezeichnet auf eine spezielle Art und Weise. Das Gleiche gilt aber auch für Grundrisse von zum Beispiel Gebäuden oder von Gräbern, in unserem Fall viel. Und diese Autark-Software haben wir vor allem entwickelt, um Zeichnungen von Gräbern zu digitalisieren. Diese Zeichnungen haben halt eine spezielle Art und Weise, wie sie gemacht werden. Und diese Zeichnungen beinhalten unter anderem Größe, also einen Maßstab, wie groß das Grab in Wirklichkeit war. Die haben auch einen Pfeil, in welche Richtung, wo Norden ist. Und halt Inhalte, wie zum Beispiel Grabbeigaben, die Skelette, auch wie die Skelette abgelegt sind, ist für Archäologen immer sehr interessant. Also die Körperhaltung zum Beispiel. Und diese Software kann diese Zeichnungen halt weitgehend automatisch digitalisieren und alle die Informationen daraus extrahieren, die Archäologen interessiert sind. Das Gleiche kann die auch für Zeichnungen von Keramik und von Steinwerkzeugen kann die auch machen.
Wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt eine KI-Software für Archäologie, läuft es dann grundsätzlich genauso ab, was die Programmierung anbelangt, wie bei anderen KI-Anwendungen? Oder gibt es da irgendwelche Fallstricke, die man beachten muss?
Also grundsätzlich gibt es jetzt keine neuen Algorithmen oder Modellarten innerhalb der Archäologie, sondern man baut KI-Systeme technisch, ähnlich wie in anderen Domänen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Aufgaben wie bei unserer Software der Objektidentifikation oder allgemein der Bilderkennung, Bildverarbeitung hat, dann orientiert man sich natürlich irgendwie an dem State of the Art, was also üblich ist für ähnliche Probleme außerhalb der Archäologie. Und das Spezielle kommt dann, wie man die ganzen Variationen in den Daten, also wenn man jetzt zum Beispiel Publikationen oder Bücher auswertet, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, da sind Lichtverhältnisse unterschiedlich, die Größenverhältnisse, die Klarheit des Striches und so weiter. Damit muss man eben umgehen, das heißt, man muss viel tunen, beziehungsweise viel ausprobieren, viel validieren, aber das ist eigentlich in anderen Domänen auch nicht anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Medizin gucke, ich mache also medizinische Bildverarbeitung, zum Beispiel Erkennung von Tumoren, ja, da muss ich auch tierisch aufpassen, dass wenn ich jetzt verschiedene Geräte habe, verschiedene Kameras, verschiedene Einstellungen, das ist auch extrem schwierig, da zuverlässige Modelle zu trainieren.
Bei KI fand ich es immer schwierig, die Erwartungen der Nutzer zu managen, einfach weil die dann zum Beispiel annehmen, aha, das erkennt das, und dann laden die irgendwas hoch und sagen dann, das erkennt dieses Grab aber nicht. Warum erkennt das das denn nicht? Und dann fand ich das immer sehr schwer zu erklären, ja, muss ich mir ansehen, das ist irgendwie offensichtlich sehr speziell und das erkennt das nicht aus diesem und jedem Grund. Es gibt da natürlich Methoden, wie man dem Modell auf die Spur kommt, worauf das achtet, wie das funktioniert intern. Aber am Ende des Tages ist Anwendungen, die KI benutzen, immer so ein bisschen unvorhersehbar, vor allem wenn so eine große Variation in den Daten gibt, wie archäologische Publikationen, die gibt es ja über 200 Jahre in verschiedensten Ländern, mit verschiedensten Arten, wie man Sachen zeichnet, Sachen darstellt. Und das ist auf jeden Fall für mich, war das anfangs eine große Herausforderung.
Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und Punkt.
Das war's. Bis zur nächsten Folge von Hey KI, was geht? Einem Podcast der Experimenta.